Irgendwo zwischen Blende und Zeit sind sie verborgen. Die eigentlichen Besonderheiten, diese kleinen Feinheiten auf den zweiten Blick, die die Fotografie so besonders machen. Und genau das ist unser Thema hier im Podcast der Foto Community. Ich möchte dich einladen, gemeinsam mit uns auf die Reise zu gehen. Auf die Reise durch die spannende Welt der Fotografie.
Hallo und herzlich willkommen bei Zwischen Blende und Zeit.
Wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben da draußen. Hallo Falk.
Good morning.
Naja, wie ist es?
Gut. Ja, gut gelaunt. Es ist ein schöner Tag. Wir werden sehen, wie das Wetter wird. Ich befreie mich langsam von diesem Januar, von diesem Düsteren und so und habe Hoffnung auf den Frühling. Ich glaube, das ist ein bisschen früh optimistisch, aber so.
Hoffnung auf den Frühling. Ja, bei uns blühen die, wie heißen die, die so stark riechen? Diese, sind das Hyazinthen?
Morcheln. Achso.
Die Pilze in der Wohnung, na super. Nee, aber diese Zwiebeln hast und die dann so eine schöne.
Habt ihr sowas in der Wohnung?
Na, Lydia kauft die ab und zu. Wenn es dann in Richtung Frühjahr geht, dann stehen die bei uns rum. Tulpen gehen ja auch immer, aber da muss man vorsichtig sein, weil die Katze liebt Tulpen. Mhm. Im Sinne von, die knabbert die gern an, aber Tulpen sind ja giftig für Katzen. Deshalb haben wir sehr selten jetzt wieder welche. Das ist immer ein bisschen schwierig.
Du inspirierst mich gerade. Frag mal im Mai, ob es geklappt hat. Wir sind ja auf verschiedenen Ebenen nicht so mit dem grünen Daumen beseelt. Ne? So, also wir,
ja, ja.
Ich weiß, du warst ja hier, die ganzen Rankepflanzen, die du gesehen hast, die da so in den Bücherregalen stehen und so, sind ja hübsch, aber aus Polyethylen oder so.
Das hast du mir schon mal erzählt, ja.
Und die anderen Sachen, die da so rumstehen, die Farnkraut, was heißt das Kraut? Nee, Farngras. Das ist ja alles schon vor 14 Jahren verstorben und trocken. Und ich bin auch nicht der, der glaubt, dass man Blumen abschneiden muss, also töten muss, um sie zu genießen irgendwie. Mhm. Das heißt, ich habe es gerne eingepflanzt, also haben wir eigentlich so gut wie keine Pflanzen. Aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke und an den Frühling denke, der so kommen könnte, vielleicht kaufe ich mal irgendwelche Blumen.
Mal gucken. Ihr habt doch ganz einen wunderschönen Balkon.
Yes.
Da könntest du da doch Tulpen stecken.
Wenn du damit jetzt anfängst, kriegst du ein Problem.
Ja. Wieso?
Also da draußen steht so ein Olivenbaum. Ich weiß nicht, warum der noch lebt. Ne? Wir vergessen den eine Woche lang, wir vergessen den ein halbes Jahr lang. Wir haben den diesen Winter mit minus 10 Grad nicht mehr eingepackt. Also ich muss mal gucken, wie das so aussieht.
Olive haben wir auch stehen. Ich habe da jetzt gelesen, dass es gar nicht so gut ist, den über den Winter komplett einzupacken. Man soll den nur einpacken, temporär, wenn es kälter als minus 8 ist und danach auch wieder auspacken.
Okay.
Das haben wir dieses Jahr.
Aber der hat auch kein Wasser bekommen seit 6 Monaten.
Naja, aber seid ihr so richtig im Regenschatten oder kommt da ab und zu mal was rein?
Nee, keine Chance. Ist ja Dach drüber.
Dann würde ich dir empfehlen, den mal zu gießen. Also hat er noch Blätter?
Ja, die sind aber so ein bisschen
gräulich oder sind die eher bräunlich?
Ja, gräulich.
Na, das hat er im letzten Jahr nach dem Winter bei uns auch gehabt. So, und dann
wir haben zum Beispiel ja Blumenkästen.
Genau, das meine ich.
Und in diesen Blumenkästen, was kannst du jetzt nicht sehen, weil das ein bisschen.
Ich habe sie gesehen.
Ich sitze vor dem Fenster, du hast die ja gesehen, dass du da warst. Im Moment stecken da ja so Gestecksachen drin. Mhm. So bei Weihnachten. So. Weil uns einfach alles immer kaputt geht. Und ich meine alles, und das ist gar nicht standortbezogen, wohnungsbezogen, das bezieht sich auf unser gemeinsames Leben in 3 Wohnungen, dass wir so einen Blumenkasten bepflanzen und das nicht lange lebt. Und wenn das nicht ein Jahr bleibt, wie es ist, ist uns das schon zu kompliziert. Also ich habe schon gesagt, wenn das so weitergeht, pflanze ich Rasen im Blumenkasten.
Ihr müsst auch schneiden. Also was ich empfehlen kann, ist Minze. Minze wächst immer, auch im Blumenkasten.
Minze
geht bei uns immer kaputt.
Echt?
Ja. Also unsere ist sogar nach dem Winter wiedergekommen und ist jetzt doppelt so breit, also letztes Jahr. Und da kannst du richtig
Mojito draus machen. So richtig, dass du den Tee da abpflücken kannst,
oder? Na klar, wir haben ganz viel.
Wir reden nach der Sendung weiter und du musst mir mal sagen, wo du die gekauft hast. Oder du kaufst sie mir und ich gebe
dir das. Ich habe die bei Kaufland gekauft, diese Minze, die du quasi im Topf kaufst für die Küche zum Würzen.
Ich kaufe die irgendwelche, aber dann brauche ich dein Händchen beim Kauf. Wir reden da drüber.
Wieso? Einfach
du musst mir eine Minze besorgen. Das ist nämlich geil. Ich liebe Omi-Tee, ne? Also Orange, Minz, Ingwer, auch im Sommer. Und wenn das geht,
wir haben Rosmarin, wir haben Minze und wir haben Thymian aus dem Kaufland und haben die da eingepflanzt und die wachsen.
Ja, versuche ich
das weiter. Funktioniert.
Ja, aber lass uns nicht so viel über Blumen sprechen. Das war jetzt irgendwie ein schöner Einstieg, weil das aber mich gerade tatsächlich so ein bisschen berührt hat, der Geruch und so. Das ist schon. Gucken. Wo wollten wir denn hin?
Du hattest letzte Woche angekündigt, dass du gern mit mir über deine Emotionen sprechen wolltest.
Nee, um Gottes Willen, da schalte ich wieder ab. Nee, nicht so, so ähnlich, aber. Ich habe mich an eine gewisse Reise erinnert, auf der ich mich befinde. Und der Start war irgendwie eine starke Erkenntnis. Also wer mich kennt, weiß, dass ich durchaus intensive Emotionen in mir trage für allen möglichen Quatsch, den man so im Alltag oder auch nicht im Alltag erleben kann. Und ich habe auf der Fahrt nach Den Haag mit dem Michael im letzten Jahr, auch mit dem Podcast-Mikrofon an, in einer kurzen Sequenz festgestellt, dass ich, wenn ich so durch meine Fotos schaue, fast immer mit kleinen Peaks, ich sag mal bis zu diesem Zeitpunkt, sehr geradlinig, sehr konkret und korrekt unterwegs bin. Und so deutlich steriler zeige, was ich viel emotionaler fotografiert habe. Also ich fühle mich anders während eines Fotos, als dass ich es dann zeigen kann. Also ich habe quasi diese Weltwahrnehmung für mich und zeige dann aber nur sehr kühl, guck mal, das habe ich gesehen. Also ich, auch sogar bei den Menschen. Ich habe einen Menschen wahrgenommen, Katharina. Nee, ich muss keinen Namen aufzählen. Also liebe Grüße an der Stelle, aber ich muss keinen Namen aufzählen, weil es eigentlich jeden Menschen betrifft, den ich bis jetzt mit ein bisschen Zeit fotografiert habe. Das war für mich immer sehr tief und sehr intensiv. Und nicht selten hatte ich danach so Porträts, die haben den Menschen sehr deutlich gezeigt, aber für meinen Geschmack zu wenig das entstandene Gefühl und vielleicht auch die im Gespräch vorhandene Tiefe, weil wenn ich jetzt die Blende ganz aufreiße, nicht, dass dann das eine Auge unscharf ist, nimmst du mal 2,8 anstatt 1,4, 1,2 oder so. Weil wenn ich jetzt hier fotografiere, ohne noch was zu machen, habe ich zwar eine schöne Spiegelung im Auge, aber es ist so duster, ich muss die ISO so weit hochreißen. Nee, komm mal einen Meter zurück, hier ist ein bisschen mehr Licht und so weiter und so fort. Und darüber wollte ich mit dir mal sprechen, über dieses, ich habe hier das Buch gerade geholt, kennst du das? Fotografiere, was du fühlst.
Nee.
Über dieses, das ist ein Buch von den Shutter Sisters.
Ich auch Blumen drauf.
Von National Geographic, das gibt es nicht mehr leider. Also es gibt es gebraucht halt bei eBay und auch bei Medimob, so wie sie nicht alle heißen. Der erste Fotoratgeber, bei dem es mehr um Emotionen als um Technik geht. Dieses Buch ist eine Anleitung, die Welt mit anderen Augen zu sehen und gefühlvoll zu fotografieren. Charaktervolle Familienporträts, ausgefallenes Stillleben. Mhm. Stillleben heißt das, ne? Und originelle Begegnungen mit Mensch und Tier, bla bla bla. Bla. Mhm. Also, geiles Foto, die Shutter Sisters, habe ich mir gekauft als eine Freundin, ich habe jetzt lange keinen intensiven Kontakt mehr, aber ich möchte sie weiterhin so nennen, die ich in der Foto-Community kennengelernt habe. Als ich die Erkenntnis hatte, ich liebe ihre Fotos, aber die hat gar keinen Plan von dem, was sie tut. Also zumindest auf so einer, das klingt jetzt sehr böse, das ist gar nicht so gemeint. Wenn wir es jetzt technisch beleuchten würden, welchen Schnitt hast du denn im Hinterkopf gehabt oder so? Da gibt es ganz viele Punkte, wo sie einfach sagen, ich keine Ahnung, so, ne? Sensor, was heißt das? Welche APS-C, weiß ich nicht, ich habe da so ein, das, ich glaube, da ist ein Sensor drin, ne? Guck mal hier, das ist meine Kamera, so. Die sehr intuitiv fotografiert hat und da war das erst für mich verwirrend und dann habe ich mir dieses Buch gekauft. Und erinnert mich immer mal wieder daran, dass das auch mein Thema ist. Also hast du das Gefühl, und das frage ich jetzt auch euch da draußen, habt ihr das Gefühl, wenn ihr die Fotos fertig habt, dass sie dem entsprechen, wie ihr es gefühlt habt, also wie ihr es erlebt habt? Oder habt ihr das Gefühl, mehr so einen Bericht abzuliefern und für euch was behalten zu haben? Das kann man ja auch mit Absicht machen vielleicht, ne? Was nicht so nach außen dringt, was aber da war.
Also, sowohl als auch. Und zwar im zeitlichen Ablauf. Also, wenn ich da jetzt so drüber nachdenke, früher war das eher so ein, guckt mal, ich fotografiere das nach meinen technischen Vorgaben, ich fotografiere das nach Blende, ISO, Blitzanlage, der Schatten ist genau da, wo er hin soll und das und jenes. Also, ich habe dann halt wirklich konstruiert und habe dann ja, einfach dokumentiert, jetzt in dem Sinne. So, das ist, ja, ein bisschen inszeniert natürlich auch, klar, aber da ging es nicht um Emotionen, und wenn es um Emotionen ging, dann wollte ich, dass das Model oder die Person, die ich fotografiere, eine entsprechende Emotion irgendwie rüberbringt, die ich dann festgehalten habe, aber ich habe jetzt nicht, wenn ich so rückblicke, nicht so fotografiert, dass ich quasi über die Art des Fotos diese Emotion auch unterstützt habe. So, ich habe ja früher viel im Studio fotografiert, viel mit Blitzanlage und so. Und klar, versuchst du dann so ein bisschen über die Lichtsetzung und so, dass das zu unterstützen in gewisser Weise. Aber also Fokus lag eher darauf, dass die Person, die ich fotografiere, eine gewisse Emotion irgendwie rüberbringt oder dass das Setting die Emotion hat oder wie auch immer. Also dass das eher von außen kommt. Und so in den letzten Jahren, wo es eher so in Richtung kontemplativ, wo es in Richtung Alltag und sowas geht, klar, es ist dann spannend, wenn ich dann einfach dokumentiere, was da ist, aber es ist natürlich auch viel, viel spannender, merke ich jetzt immer wieder, dass man halt nicht so dieses cleane Foto hat, hier, das ist mein Wohnzimmer, hier, das ist mein Auto, hier ist es unser Vorgarten oder was auch immer, sondern dass man, wenn man das Foto sieht, irgendwie auch ein Gefühl dabei hat. Durch einen unscharfen Vordergrund, durch irgendwie einen Lichteinfall, durch eine komische Perspektive, die irgendwie auf den ersten Blick irgendwie nicht passt, aber dann vielleicht doch, oder so halb im Bild befindliche Dinge, die vielleicht bildwichtig wären, die dem Bild aber nochmal so eine zusätzliche Dimension geben in der Betrachtung oder in der Interpretation zum Beispiel. Also so Dinge, die so kleine unfertige Teile, die irgendwie das Foto vielleicht ein bisschen interessanter, spannender machen. Also so in der Richtung merke ich da bei mir schon eine Entwicklung, weg von diesem, ich habe eine tolle Vollformat, ich habe wahnsinnig viele Objektive, ich kann die Kamera genau einstellen, ich weiß genau, was welcher Effekt ist und das und jenes, und hinzu, es geht mir eher um das Bild, was die Bildaussage ist und was das Bild mit mir macht. Also das ist schon eine Entwicklung, die ich bei mir feststelle. Und wo du das jetzt so erzählst, und wenn ich so, also ich habe da letztens witzigerweise mit Lüdi auch drüber gesprochen, wir hatten ja am Samstagabend unseren Tanzabschlussball vom Goldkurs. Mhm. Und da hast du ja quasi vom Anfänger-Grundkurs bis hin zum Goldstar-Kurs hast du quasi alle Leute da und jeder muss so ein bisschen vortanzen. Also kommen immer die Anfängerkurse, dann kommen die Silberkurse, die Goldkurse, und alle tanzen so ein bisschen vor, was sie gelernt haben, und zwischendurch hast du dann natürlich auch diese freien Tanzphasen und sowas, und da hast du dann schon gemerkt, so, dass das von den Anfängerkursen hin zu den sehr, sehr fortgeschrittenen ja schon also eine Entwicklung gab, im Sinne von, die Anfänger haben sich sehr stark auf ihre Schritte konzentriert und haben sehr genau geguckt, dass sie die Folgen einhalten und dass sie genau das machen, was sie gelernt haben und so. Und je fortgeschrittener es wurde, umso freier wurde das Ganze. Also du hast dann zwar immer noch die Regeln gehabt, du hast immer noch die Schritte gehabt, du hast immer noch die Folgen, aber die wurden variiert, es wurde mehr aufs Lied geachtet, wo war eine impulsive Stelle, dann hast du halt ein bisschen weiter getanzt, oder wo war eine ruhige Stelle, dann hast du das ein bisschen kleiner und ein bisschen enger getanzt und so. Und so dieses, ich muss quasi die Technik können so ein bisschen, also so ein Grundverständnis davon haben. Aber wenn ich mich zu sehr auf diese ganzen technischen Dinge fokussiere, auf Bildgestaltung und das und jenes, wenn wir jetzt wieder in der Fotografie sind, ist meine Erfahrung, dann blockiere ich quasi die Emotionen. Und wir haben dann irgendwann relativ am Ende, irgendwie kam so ein Cha-Cha-Cha irgendwie, und es war ganz eng und wir mussten irgendwie, wir konnten nicht das tanzen, was wir da immer tanzen, also haben wir variiert und haben plötzlich gemerkt, wir sind raus aus dieser vorgefertigten Folge. Wir haben Dinge gemacht, die wir vorher nicht gemacht haben, und das hat viel, viel mehr Spaß gemacht, das war viel emotionaler, wir konnten viel mehr mit der Musik selber was machen und waren nicht so gefangen in diesen Vorgaben, die man sich vorher selber auferlegt hat. Also das ist, glaube ich, so eine Erkenntnis jetzt auch von dem Wochenende. So, klar ist es wichtig, dass man die Technik hat, klar ist es wichtig, dass man beim Tanzen zu dem Rhythmus die entsprechenden Schritte hat, oder in der Fotografie zu einer Lichtschirmung oder zu einer Lichtsituation so ein bisschen die Ahnung, okay, ich muss die Blende aufmachen, weil es zu dunkel ist, ich kann die Belichtungszeit ein bisschen länger, also das muss man schon irgendwie so ein bisschen im Hinterkopf haben, aber das darf nicht der Fokus sein, und wenn man dann sich eher auf die Situation konzentriert, wie wir dann beim Tanzen auf das Lied, und überlegt haben, was passt denn dazu, und wir machen jetzt einfach mal so, was unser Bauch uns sagt und weniger das, was der Kopf sagt, dann wird das emotionaler, und das geht mir in der Fotografie halt auch ähnlich, dass ich jetzt sage, okay, früher hätte ich das so und so fotografiert, aber jetzt denke ich nicht drüber nach, was früher ist. Also ich gucke jetzt quasi nicht in den Spiegel, um dann nochmal bei der letzten Woche zu bleiben, sondern ich lasse einfach auch Fehler zu oder ich tue Dinge mit rein, die ich früher irgendwie nicht reingemacht hätte oder packe irgendwas in den Vordergrund. Klar, Mistfilter haben wir, habe ich jetzt auch überall quasi drauf, dass du so eine gewisse Lichtstimmung hast oder in der Fuji, ich nehme halt ein Rezept, was halt grobes Korn hat, irgendwie um da so ein bisschen auch Emotionen, Gefühle noch ein bisschen reinzubringen. So eine Dinge halt und da fand ich das ganz spannend, so die Parallelen zu sehen vom Tanzen mit der Struktur und den Schritten und den Folgen hin zu diesem freien Tanzen, wo die Leute dann zu uns sagen, gerade wenn wir Salsa tanzen, Mensch, ihr schwebt da so durch den Raum, ihr denkt ja gar nicht nach beim Tanzen. Nicht so, und so soll das quasi auch beim Fotografieren sein, dass du halt einfach das Motiv siehst und dass du gar nicht drüber nachdenkst, was muss ich tun, sondern einfach schon im Kopf hast, wie will ich es machen? Also dieses, was soll rauskommen?
Ja, und ich will noch schon weiter, weil dieses, also eine Kamera bedienen tue ich schon viele Jahre nicht mehr. Jetzt mit der Leica M muss ich mich umgewöhnen. Das ist weit weg davon, eine neue Kamera zu sein. Das ist ein altes Ding, sonst hätte ich es mir nicht kaufen können. Aber grundsätzlich ist es so, dass die Kameras, die ich bediene, ich mache ja nur Blendezeit ISO. Und ISO ist inzwischen Automatik.
Das meine ich, genau das. Dass du schon Grundverständnis haben musst, wie das so ein bisschen zusammenhängt.
Genau, und das passiert, genau, das passiert ganz automatisch.
Genau.
Und dennoch bin ich sehr konkret. Kann man das so sagen?
Schon durchaus.
Und Gefühle sind aber selten konkret. Also, wenn wir uns Zuneigung anschauen oder Liebe oder sowas, dann ist auch eine Freundschaft irgendeine Basis, irgendeine Ebene, irgendeine Facette der Liebe. So. Oder irgendeine Ausprägung. So. Aber auch jemanden anschauen und würdigen oder gut finden im weitesten Sinne ist schon irgendeine, wenn auch sehr, sehr schmale Ausprägung der Liebe. Und völlig verliebt sein ist so breit und da gibt es 1000 Zwischenstufen und so. Emotionen sind, das wünschen wir uns nicht, weil wir Emotionen immer versuchen zu verstehen oder versuchen wollen zu verstehen, sehr, sehr diffus und durcheinander. Und wir versuchen immer mehr im Leben Klarheit zu erlangen. Und ich bin auch ein Freund von klarer Kommunikation, aber auf der Gefühlsebene wird es einfach nicht funktionieren. Wir versuchen es aber. Das heißt, wenn wir uns an unsere Sommer zurückerinnern, wo wir, weiß ich nicht, wann wir auf Klassenfahrt auf Korsika, so, da war ich so gerade eben volljährig oder kurz davor, ich weiß nicht mehr, ein paar verrückte wilde Jungs, ein paar verrückte wilde Mädchen, das Ferienhausresort war direkt am Strand, das gab im Prinzip kaum Regeln. Wir haben diesen Sommer so unglaublich genossen und die Erinnerungen daran, die haben ganz schön viel Korn und sind ganz schön verrückte, komische, analoge Fotos und teilweise vorhandene analoge Fotos, teilweise aber auch Fotos im Kopf, die nicht viel damit zu tun haben, wie ich gelernt habe, dass man fotografisch Lichtstimmungen festhält. Weil dann ist da trotzdem überall die Schärfe und alles ist korrekt und keine Ahnung. So. Und das ist eigentlich ein ehrlicher, diffuser Blick auf die Stimmung. Wenn wir diesen Sommer mit, weiß ich nicht, 17 mal nehmen, den haben wir vielleicht alle gehabt. Vielleicht warst du jetzt 15 Lars und irgendwie eine Zuhörerin, die auch drüber nachdenkt, war 21, aber so. Dann ist es oft so, dass wir in diesen Jahren sehr emotionale und sehr diffuse Erinnerungen haben. Und wenn wir dieses Bild der Liebe nehmen, wir haben eine Liebe für den Tag, für das, was wir gerade zu essen bekommen haben, vielleicht auch für die Flasche Wein, die wir dann vor uns haben. Wir schauen drei Menschen uns gegenüber an und denken, was seid ihr? So konkret formulieren wir es nicht aus, aber was ist das schön mit euch und sowas, ne? So. Vielleicht sind wir ein bisschen auch in irgendwen verliebt, vielleicht stürzen wir mit irgendwem ab, was ein Begriff ist, der irgendwie nicht so passt, weil das, was ich da erlebt habe, immer wunderschön war und nicht ein Absturz war, aber so. Und in diesem Ganzen, dann hören wir Musik, diese Musik erzählt uns von der Zukunft, das ist alles intensiv. Und wir Erwachsenen sind häufig so behämmert, zu glauben, ja, das ist die Jugend, das ist nicht vernünftig, es beginnt der Ernst des Lebens und jetzt zerstören wir uns mit diesem Denken quasi die folgenden Emotionen. Das ist das, was passiert. Wenn wir ein bisschen auf uns achten und ein bisschen mein geliebtes Wort Achtsamkeit durchs Leben mittragen oder uns das wiederholen, ob wir 40, 60 oder was auch immer alt sind, ist völlig egal, dann fühlen wir ja solche Dinge wieder. Dann schauen wir Menschen ja wieder mit einer gewissen Emotion an. Dann erleben wir unseren Alltag wieder. Dann freuen wir uns wieder über alle Maßen, über irgendwelche Dinge, die wir vielleicht im Stress des ich muss dies, ich muss das, ich muss jenes vergessen haben. Und dieses ach so erwachsene, Anführungsstriche, Luftfotografieren rutscht uns vielleicht wieder ein bisschen aus der Hand. Und ich will gar keinem Porträtfotografen, der dafür Geld bekommt, erzählen, dass er jetzt sonst wie wild fotografieren soll. Das ist überhaupt nicht unser Thema hier. aber die, ich sag mal, Hobby- oder leidenschaftsbezogene Fotografie ist ja frei. Und nur weil, ich meine, mir hat neulich irgendeiner einen Spruch gedrückt, ich glaube, du hast den Kommentar gesehen, dass ich, wenn ich meine Frau fotografieren würde, das ganz schön respektlos wäre, wenn ich das so unscharf tue und mit irgendwelchen Gegenlichtsituationen, das hätte man auch korrekter machen können und so weiter und so fort. Hat Thema nicht verstanden, 6 Sätzen, so, ne? Also, ich habe festgestellt, dass ich dieses diffuse Gefühl der Emotionen seit einigen Jahren, 2009, 10, 11, sowas, sehr intensiv wieder spüre. Das heißt, meine Pause war auch relativ kurz, diese ich bin so erwachsen Pause. Mhm. Aber ich habe es noch nicht so richtig auf die Straße bekommen. Und auch jetzt gerade merkt man richtig, wenn man mich, ich habe da ein, zwei nette Nachrichten zu bekommen und das ist ganz interessant. Ich mag mich da gern beobachten lassen auch bei. Seit dieser Fahrt, wann waren wir denn da? War das im Mai oder was? Seit Juni, seit dieser Fahrt nach Den Haag versuche ich richtig an mir zu zerren, um mich da freizuholen. Es gibt so ein paar Fotografinnen und Fotografen, die da sehr hemmungsbefreit sind. Und sicherlich war auch über Druck und Entscheidungsminimalismus und all diese ganzen Dinger, der Sprung jetzt eine alte Leica M zu kaufen und so unvernünftig zu sein, in Anführungsstrichen, eigentlich ist es die pure Vernunft übrigens, ne? Aber nach spießigen Gesichtspunkten so unvernünftig zu sein, eine High-Performance-Ausrüstung komplett abzugeben für eine 2017 gebaute Kamera, die nicht viel kann, die relativ schnell einen Korn austreibt, wobei das ist ein hübsches Korn, das ist relativ schnell, stimmt auch nicht, irgendwo bei 6400 geht es los, aber diese Kamera manuell fokussieren, man liegt manchmal daneben, dadurch, dass ich kein Leica-Objektiv dran habe, weil dafür hat es ja nicht mehr gereicht, da ist ein Vogtländer dran, unterstützt mich der Autofokus auch nicht so immer, weil er nicht immer weiß, dass da ein Objektiv dran ist und ja, so, also es ist alles rappelig, aber, also rappelig stimmt nicht, weil die Haptik ist voll geil, aber es ist alles unperfekt. Mhm. Und ich bekomme immer mehr die Möglichkeit, nach meinen Emotionen zu fotografieren, was ich fühle, weil wenn eins das Leben und die Liebe und die Gefühle nicht ist, dann ist es perfekt, dann ist es total klar, ne? Eine klare Kommunikation, Lars. Wenn wir jetzt eine Kumpelbeziehung führen, wir sehen uns jede Woche, das ist aufgrund unserer Entfernung nicht möglich, aber wir ziehen irgendwie nach Leipzig oder ihr zieht nach Ratingen oder was auch immer und du verliebst dich in mich.
Schon wieder.
Das ist das extremste Beispiel, was geht, aber das möchte ich wissen, damit wir damit umgehen können. Ja. Und das kriegen viele Leute nicht hin. Ich möchte ganz klare Kommunikation über solche Sachen haben, ne? Über all, also über die wildesten Sachen, über die niemand reden möchte. Auf der anderen Seite, also auf der einen Seite glaube ich, man kann alles regeln und besprechen und irgendwie positiv sehen und so. Und auf der anderen Seite denke ich, aber trotzdem bleibt alles total diffus. Und ich wünsche mir so sehr, so fotografieren zu können oder wieder so fotografieren zu können, was dazu führt, dass digitale Fotos oft sehr analog wirken, dass ich versuche natürlich im Prozess das schon zu erwirken und nicht unbedingt nur in der Post-Production so, weil ich erstens für mich dieses Fotografiegefühl wieder draußen habe, weil eigentlich heißt es ja schöne, spannende, schöne Dinge erleben im Leben und dann Bilder davon machen und nicht konstruieren mit einer teuren Kamera, die keiner bezahlen kann, damit meine ich nicht die Leica, sondern diese Perfektionsausrüstung, die ich vorher hatte, weil das, was ich mache, geht auch mit allem möglichen. Also es ist jetzt bei mir Leidenschaft, weil ich diese Leica M voll faszinierend finde. Das geht aber mit jeder Kamera, ne? So. Die Momente quasi erschaffen zu müssen, um ein cooles Foto von denen zu machen, ist die eine Möglichkeit. Das Leben zu versuchen, so zu lieben, dass es, oder zu leben, Sigmund Freud, auch zu lieben, dass es Sinn macht, einfach die Kamera hochzureißen, schnell ein Bild zu machen und es dann zu nehmen, auch wenn es unscharf ist. Das ist halt geil. Ja, das würde ich mir halt wünschen. Und da bin ich noch nicht so gut. Da bin ich auf der Reise. Da versuche ich immer mehr zu mir zu finden. Und abgesehen davon, dass ich das mit dir besprechen wollte, wollte ich mit dir mal drüber sprechen. Und das ist was, wo ich immer wieder in erstaunte Gesichter blicke. Ganz viele denken, alter Hut, kenne ich schon. Mhm. Viele haben es gar nicht so auf dem Schirm, wie sehr Störer, also Dinge, die im Weg sind, bestimmte Filter, Filmsituationen, also Korn und Fading, ich weiß gar nicht, wie man das analog nennt. Können wir gleich darüber reden. Wie solche Dinge Emotionen ins Bild zaubern. Da würde ich gerne mit dir drüber sprechen. Hast du da irgendwelche Präferenzen? Also wenn du jetzt die Lüdi, das ist deine Liebe, wenn du sie fotografierst oder wenn du einen Menschen fotografieren möchtest, der irgendwie so eine Ausstrahlung haben soll, so eine irgendwie in irgendeiner Form düstere oder diffuse Ausstrahlung haben soll. Was machst du mit dem Bild? Was präferierst du, wenn du das Bild ein bisschen aus der Realität ziehen möchtest? Und ja, gibt es da irgendwas?
Ich überlege gerade, ob das so eine Art, also ob das quasi so diese technischen Dinge sind, wie ich drehe das Korn hoch jetzt im Digitalen, ich pack da noch im Nachgang irgendwelche Störer, also Lightleaks rein oder irgendwas, wenn ich die jetzt gerade nicht habe oder so. Das wäre alles die Nachproduktion. Oder ob es nicht eher so die Art und Weise auch wirklich direkt das Foto zu machen ist, weil du sagst, Kamera hochreißen und machen, weil wenn ich jetzt überlege, wie fühle ich mich, wenn ich jetzt überlege, wie will ich jetzt die Emotionen da reinpacken, dann muss ich ja erstmal die Kamera so einstellen, den Korn rein, das und jenes, Filter draufschrauben und so, um dann das Foto zu machen in der Situation, wie ich das jetzt irgendwie emotional fühle, dann ist es ja schon wieder so eine Art Arbeitsprozess.
Naja, das, so. Ist ja, das war jetzt auch nicht der Plan, aber erzähl mal weiter.
Also ich habe jetzt gerade was jetzt den Filter und die Kamera und so angeht. Ich habe für mich 7 verschiedene JPEG-Rezepte. Ich habe den Mistfilter immer drauf und versuche das einfach oder nutze das einfach, weil mir das quasi in dem letzten Jahr Erfahrung mit der Fuji irgendwie sehr entgegenkommt. Also das wirkt für mich dann so, wie ich das gerne haben möchte. Und was ich halt sehr mag, ist einfach auch dieses etwas grobere Korn, so grundsätzlich. Einfach weil das Foto so ein bisschen haptischer, lebendiger macht, finde ich. So, wenn ich jetzt vergleiche, also ich kann ja das Korn komplett rausnehmen, dann hast du halt wirklich so ein sehr cleanes Bild. Du hast einfach die Flächen, du hast die ganz geraden, klaren Kanten, du hast irgendwie sehr, sehr graue Abstufungen irgendwie, die aber so ein bisschen aufeinander. Also es wirkt alles sehr clean. Und durch das Korn, es ist jetzt kein analoges Korn, weil analog ist, glaube ich, eher noch mal ein bisschen organischer, würde ich jetzt fast sagen. Weil du hast ja quasi im Analogfilm, haben wir die unterschiedlichen Helligkeiten, unterschiedliches Korn. Die Tiefen haben meistens mehr Korn und gröberes, die Lichter haben feineres Korn irgendwie. Und das verändert sich irgendwie auch über die Zeit. Aber im Digitalen simulierst du das ja nur. Aber trotzdem finde ich, dass es halt irgendwie das Foto organischer macht, haptischer, finde ich, so ein bisschen und ein bisschen diffuser und dadurch natürlich auch so ein bisschen emotionaler. So, weil du nicht alles ganz klar siehst. Das ist keine medizinisch perfekte Dokumentation eines Motivs, sondern es lässt ein bisschen Raum. So, es macht das alles ein bisschen weicher. Mhm. Und dann versuche ich natürlich irgendwie jetzt auch in letzter Zeit immer mehr manchmal auch gezielt unterzubelichten, einfach um so eine etwas düstere, emotionale Stimmung zu machen, weil ich denke, wenn alles komplett ausgeleuchtet ist, dann ist es ja wieder so ein bisschen wie im OP. Dann hast du überall Licht und dann ist überall alles hell, du siehst alles und indem du halt Lichtquellen ganz gezielt nutzt und Dinge irgendwie über die Belichtung auch ausblendest und da der Fantasie wieder mehr Raum gibst, dann wird das irgendwie auch für den Betrachter wieder spannender und emotionaler. Einfach vielleicht, weil er auch mehr interpretieren kann. So, wenn du alles siehst, dann ist alles klar. Und wenn du halt Dinge offen lässt, dann regst du das Kopfkino an und dann kommt ja quasi die Emotion, die der Betrachter hat, auch wieder mit rein. So, dann ist es halt nicht so ein Katalogfoto, sondern dann hast du irgendwie so eigene Assoziation. Was ich jetzt in letzter Zeit wieder verstärkt mache, auch jetzt über diese Spiegelsendung und so, einfach mit Spiegelung zu arbeiten, in Spiegelung rein zu fotografieren oder wirklich auch Dinge einfach als Störer mit reinzunehmen. Also ganz unscharf im Vordergrund. Ich habe früher auch immer mal so vors Objektiv irgendwie so ein Tempotaschentuch gehalten oder irgendwie so eine Linse oder irgendwas, was relativ nah ist, also direkt vor der Linse, dass es halt nicht scharf gestellt werden kann. Dann kriegst du ja auch so diese ganz diffusen Einstrahlungen irgendwie rein, so diese Unschärfen, die dann so rauslaufen. Und selbst wenn das Objektiv halb verdeckt ist, dann hast du immer noch ein klares, scharfes Motiv, aber trotzdem hast du dann so eine diffuse Überlagerung, so ein Effektebene irgendwie mit drin, die du halt beim Fotografieren direkt mit reinmachen kannst. Und das kann die Hand sein, das kann irgendwas sein, du kannst das Handy-Display als Spiegel nehmen, um da irgendwas reinzuspiegeln oder so. Also da kann man ja ganz, ganz viel experimentieren und sowas einfach zu nutzen. Und das ist, glaube ich, da habe ich manchmal so Phasen gehabt, auch früher schon mit der Spiegelreflex, wo ich halt sowas mal ausprobiert habe. Aber ich merke, dass jetzt einfach auch mit der Fuji, mit der Art zu fotografieren, immer relevanter wird. Und nicht nur als Effekt irgendwie, um da irgendwie das Bild ein bisschen cooler zu machen, obwohl es technisch irgendwie schon gut ist, sondern ganz ab von der Technik und auch nicht als Effekt, sondern einfach um die Bildstimmung nochmal zu intensivieren.
Mhm. Nicht so als, da gibt es ja einen Grund für. Also es gibt, also klar, ne? Früher konnten wir eine Zeit lang nur schwarz-weiß fotografieren. Beziehungsweise der Farbfilm kam jetzt gar nicht so spät, wie viele glauben, aber der war halt erstmal nicht erschwinglich und kompliziert und so. Es gab durchaus die Zeit, in der das einfach nicht anders ging. So. Mhm. Wenn wir heute, also, aber es gibt ja nicht weniger Analogfotografen, die sagen, also erstens, ich habe keinen Bock mehr auf schwarz-weiß fotografieren, musste ich früher immer, wenn sie schon wirklich erfahrene Menschen sind. Und Menschen, die sonst vielleicht auch in Farbe lange analog fotografiert haben, sagt, geh mir weg mit dem Analogen, ich möchte ja digital fotografieren, das hat mich ja immer behindert, das war immer nicht so voller Möglichkeiten. Und wir heute wollen manchmal so ein bisschen behindert werden in dem, was wir tun, wenn wir es denn dann emotional haben wollen, weil dieser Effekt ja wirklich eine Wirkung hat. Also das, was du sagtest, du möchtest das ein bisschen mehr in der Kamera gestalten, fühle ich ein bisschen, weil das durch die Leica stärker geworden ist. Diese Möglichkeit, schon in der Kamera so eine gewisse diffuse Situation einzubauen und häufig auch gar nicht so richtig gewollt. Also ich fotografiere mit dem Funkblender 40mm 1.2. 40, da denkt man häufig irgendwie sanft in Richtung Weitwinkel, aber eigentlich ist es auch nicht so weit weg von den 50. Und mit einer 1.2er Blende auf Vollformat hat das Ding schon bei einem etwas weiteren Winkel eine ziemlich krasse Freistellung. Und du bist da schon mal leicht daneben und bei einer 2017er Kamera oder einer Kamera, die ab 2017 verkauft wird, bist du auch so mit dem Sensor schon mal ein bisschen irgendwie in einer diffuseren Situation unterwegs, wenn du Mistfilter drauf hast, erst recht. Ich persönlich schaue, bevor ich rausgehe, so ein bisschen mir die Situation an. Also, wo werde ich jetzt unterwegs sein? Es gibt Situationen, da habe ich keinen Filter drauf und es gibt Situationen, da habe ich einen relativ sanften Diffusionsfilter mit 1,8, nee, wie sagt man, ein Achtel? Hm. Ein Achtel, ne? Mit einer 1,8er, ein Achtel Stärke, mein Gott. Es gibt Situationen, in denen ich dann halben drauf baller. Der hat ja das Zehnfache an Glooming-Effekt und sowas. Hab drei verschiedene, 1,8, 1,4, ein Achtel, ein Viertel und ein halb. Und da gucke ich schon so ein bisschen, wo gehe ich jetzt hin? Und was mache ich jetzt? Und wird das eher emotional oder eher dokumentarisch oder so? Aber was ich eigentlich meinte war, dass durch diese, oder was ich wichtig finde für den Podcast dabei ist, die Aussage oder die Feststellung, dass sowohl durch das, was ich mit der Kamera gestalte, dadurch spüre ich ein bisschen besser, was passiert, als auch das, was ich vielleicht in der Post-Production dazugebe, alles, was den sehr klaren und logischen Bildeindruck stört, macht was mit unserem Gehirn. Und das ist halt der spannende Effekt. Also wenn du ein Korn drüber legst, was sehr präsent ist. Nicht eins, wo ich rumsuchen muss, bis ich es irgendwie hab, sondern eins, das präsent ist. Früher war das dann so ein 3200er Film oder so. Da gab's, es gab mal so ein Tina Turner Cover, so ein Schallplattencover. Das besteht quasi aus vier Klötzen. Das ist jetzt übertrieben, aber das ist ein Riesenkorn drüber. Ne? Und das habe ich schon früher voll gefeiert. Irgendwie, da war es Mariah Carey. Nee, es war, glaube ich, Tina Turner. Gar nicht wichtig. Gab es wahrscheinlich von jedem interpretiert in den 80er Jahren irgendwann, dass sie schwarz-weiß und viel Korn benutzt haben. Ganz bewusst, weil so ein Störelement, auch schwarz-weiß alleine schon, es fehlt Farbe, sagt zu unserem Gehirn oder unser Gehirn macht unterbewusst so ein irgendwas ist hier anders. Und unser Gehirn möchte aber immer wissen, was da los ist. Und wenn du dir ein Bild bewusst anguckst, nicht im Vorbeirennen, ne, sondern bleibst jetzt stehen und guckst dir ein Bild an, dann ist es so, dass du hinschaust, bei schwarz-weiß fehlt Farbe, das Gehirn versucht zu vervollständigen und macht damit ja einen Denkprozess auf. Und damit wirst du automatisch offener auch für ein Gefühl, was du interpretierst, für eine Geschichte, die du interpretierst und deine Fantasie geht halt auf. Und wenn du dann schwarz-weiß, Korn, vielleicht hast du noch einen Störer im Bild, dadurch bekommst du so eine Durchsichtssituation, wie du die im Leben ja eigentlich permanent hast. Also wir stellen uns ja nicht die ganze Zeit so hin, als wären wir Fotografen und wollen nichts im Weg haben, weil bei wie vielen Gesprächen ist es so, jetzt hier bei mir, dann habe ich das Mikrofon zwischen dir und mir und guck nur leicht vorbei. So, jetzt habe ich kein Mikrofon im Alltag, aber
eine Blumentopf
oder was weiß ich, genau. Ne, so. Und mit solchen Situationen, dass du eine unscharfe Situation im Vordergrund hast, wie du sie auch gerade schon beschrieben hast, imitierst du ja einfach nur das Leben so. Und wenn du jetzt einen Menschen in die Augen schaust, beziehungsweise einen Menschen fotografierst und reißt die Blende sehr weit auf, könnte man denken, das ist ja unnatürlich. Jetzt nehmen die heute Abend mal Lüdi, mach mal irgendeine Lampe an, sag mal, wunder dich nicht, Schatz, guck mir mal in die Augen. Und dann guckst du dir mal ganz tief in die Augen. Dann bekommst du den Eindruck, du kannst es nur wahrnehmen, also wenn du wegguckst, ist ja wieder woanders scharf, aber wenn du ihr in die Augen schaust und dich voll auf sie fokussierst, bekommst du genauso ein blumiges Umfeld rechts und links, als wenn du eine 1,2er Blende hast.
Genau.
Und diese ganzen Dinge, die ich hier erzähle, Korn, Kratz, auch Fehler im analogen Bild, die wir auch mit einigen Programmen echt schön nachmachen können, indem wir ein bisschen Staub drauflegen, indem wir ein bisschen faden, wie so ein Papier, was wir uns anschauen, das war mal schwarz, aber hat so einen leichten, ich will nicht sagen Grauschleier, Fade passt schon.
Also das ist
ja
so ein,
ja, aber so leicht, das ist ja so ein über dem gesamten Bild liegendes Stück Glas, könnte man fast sagen. Ne? Also ist ja auch da wieder sehr diffus, ich kann es nicht mehr beschreiben, siehst du, ne? Wir klicken auf Fade plus 2 in unserem Lightroom zum Beispiel. Ich habe da die RNI-Presets, da gibt es so ganz nette Werkzeuge, da musst du nicht den Film auswählen, sondern da kannst du auch selber in deinen analogen Dingen so ein bisschen rumklicken, da gibt es so ein Werkzeugtool dabei. Und wenn wir diese Dinge tun, dann sorgen wir dafür, dass unser Gegenüber noch ein bisschen mehr aufmacht und vielleicht da ankommt, wo wir waren. Wenn wir nicht fotografiert haben, hallo, stell dich mal hin, nimm mal die Finger an die Lippen, nimm mal die Hände ein bisschen, das halt nicht, sondern wenn wir selber was Tolles erlebt haben und wollen das halt transportieren. Manchmal ist es gecrashed aus Versehen, dann können wir es trotzdem zeigen, dann sieht es auch vielleicht deswegen schon ganz cool aus. Aber manchmal können wir es auch ein bisschen dahin pushen. So, alles, was so diese absolut korrekte Abbildung ist. Es gab ja Zeiten in der Fotografie, da war es besonders ein scharfes Bild zu haben. Also die ersten Digitalfotos in der Fotocommunity. Ich weiß noch genau, der Unterschied von meinen EFS-Linsen, das sind die für die APS-C-Kameras damals gewesen, in 2005, 6, 7 so, im Vergleich zu den EFL-Linsen, heißen die EFL, ich glaube schon, ne? Das hast du gesehen, die waren brillanter, die waren schärfer und es war absolut besonders. Bei schöner Lichteinstrahlung, irgendwie so frühes oder spätes Sonnenlicht, Blende 4, L-Objektiv auf dem Krabbenkutter, die Farben, die Schärfe, das macht halt jedes iPhone. Das macht halt jede Kamera für 300 Euro. Diese Besonderheit ist halt weg. Und dadurch wirken die mich damals total faszinierenden Fotos, in Klammern, weil sie vorher nicht möglich waren, so. Die sind dann, wenn du sie heute machst, also Erinnerungen sind die weiterhin total schön, aber wenn du sie heute machst, relativ emotionsbefreit.
Genau.
Und deswegen fangen viele Leute an, jetzt wieder so ein bisschen mehr in diesen Shit-Modus zu gehen und sich den zu erlauben, das ist, glaube ich, das Ding.
Das klar, so
ein Kommentar wie neulich, der soll mich nicht demotivieren. Wenn irgendwer das so gar nicht versteht, dann tut es mir halt leid und wenn es dann unfreundlich kommt, muss ich auch nicht groß drüber reden, außer mal kurz im Podcast hier zu meckern. Aber das hier, dieses Fotografiere, was du fühlst als Titel, ist ja was, von dem ich weiß, dass es sich ganz viele Menschen wünschen, die aber durch die Art und Weise, wie sie Fotografie gelernt haben oder wie ich vielleicht sogar mal Geld damit verdient haben, sich ganz schwer tun, sich da reinfallen zu lassen.
Naja, klar.
Und so diesen Schritt zu gehen. Ne? Wie viele Jahrhunderte habe ich gebraucht, um so eine Leica M zu kaufen? Eine M240 kriegst du noch mal günstiger. Du kannst diese Dinger ja kaufen. Die meisten Leute glauben dann, ihnen fehlt was, weil sie irgendwie nicht mehr gut genug sind. Das ist Bullshit.
Aber was ich jetzt wieder merke, ist ja auch so diese technische Entwicklung quasi, die so auch Veränderung triggert. Ich meine, früher hast du halt analog fotografiert, dann war das alles so ein bisschen körnig, ein bisschen unscharf, ein bisschen diffus und so. Und dann kamen die Digitalfotos, da war plötzlich alles ganz klar, also hyperrealistisch. Du konntest das alles irgendwie ganz perfekt fotografieren. Das hat natürlich einen gewissen Reiz, also macht man das. Und irgendwann ist der Reiz dann wieder weg und man fragt sich, okay, ist das alles normal? Es erreicht mich nicht mehr, was ist denn jetzt los und so. Und ich meine, die jungen Leute, die jetzt damit auch aufgewachsen sind, die kennen das ja gar nicht anders. Für die ist ja quasi auch so dieses Kornstörer, analog, was ist denn hier? Und das ist ja eine ganz andere Sicht auf das, was sie bisher kannten. Also hast du da ja quasi auch wieder so einen Drang, quasi dich von dem, was du kennst, zu entfernen, um einfach andere Dinge auszuprobieren und zu entdecken. Und ich glaube, das sind immer so Phasen und ich glaube auch, dass nach dieser starken jetzt Analog-Emotionsphase auch wieder eine Phase kommt, wo es eher um Realismus vielleicht auch geht, so dass sich das so ein bisschen abwechselt. Aber mir liegt das quasi aktuell auch mehr am Herzen, quasi so ein bisschen Fotos zu machen, die halt nicht genau ein Abbild der Realität sind, die nicht genau zeigen, was alles da ist, sondern wo du halt ein Foto anguckst und ein Gefühl davon hast, so Mensch, das ist jetzt eine ergreifende Situation, weil da gerade ein Kind irgendwas macht. Das ist zwar alles unscharf, aber du siehst die Dynamik, du siehst die Bewegung, du siehst irgendwo ein Licht, da hinten ist noch ein Spielzeug angeschnitten und dann hast du noch irgendwie, weiß ich nicht, also das versetzt dich so ein bisschen in eine andere Zeit vielleicht, auch versetzt dich so ein bisschen in eine andere Welt und es holt das Bild quasi auch näher an das persönliche Erleben ran, wenn du es halt in der echten Situation gehabt hättest. Aber wie du schon sagst, du sitzt da nicht da und hast da, wenn ich jetzt meinen Schreibtisch angucke, ich sehe da jedes Staubkorn und ich sehe alles exakt, wo es ist und so, sondern ich habe so einen diffusen Eindruck von dem, was hier alles so ist. So, und hier ist das Mikrofon davor und das ist alles irgendwie scharf, je nachdem, wo ich hingucke, ist irgendwas anderes scharf. Und das quasi auch zu transportieren über das Bild auf den Betrachter, dass er sagt, ja, ich fühle mich jetzt genau in dieser Situation, genau mit dem optischen Verhalten, wie ich es eigentlich als normaler Mensch in der Realität auch haben würde. Ich glaube, deswegen wirken halt die auch so ein bisschen emotionaler und besser, weil es eigentlich viel, viel näher am realistischen Seeeindruck ist, den ich sowieso habe. Wie du schon sagst, mit dieser, du fokussierst auf den Punkt, dann ist der Rest unscharf, dann gucke ich woanders hin, dann ist der Rest unscharf und so. Und das
naja, genau. Und du hast gerade sowas gesagt, wie, also das, vielleicht kommt das Fotorealistische irgendwann wieder. Bei fotorealistisch bin ich bei dir, aber bei dem, wenn wir jetzt auf der Metaebene sind, finde ich es ja total realistisch. Also die Emotionen, die ich habe an schöne Momente oder an traurige Momente, sind selten in der Erinnerung so scharf, wie wir Fotos machen. Also es geht nicht darum, jetzt gezielt unscharf zu sein, aber im Gesamtbild ist einfach nie so ein sauberes Bild da, wie ich es meistens fotografiert habe bis vor kurzem.
Ja. Ja, aber ich meinte eher so dieses, du siehst wirklich, du erkennst jedes Detail, du siehst jede Struktur, du siehst jede Linie, alles exakt, so ohne Unschärfen, ohne irgendwelche Störer oder so, sondern hast wirklich das harte, dokumentarische, also wie so ein medizinisches Ding, du machst ein Foto und da siehst du wirklich alle Details und das macht es ja dann irgendwie wieder langweilig. Das ist zwar ganz spannend am Anfang, wenn man es nicht kennt, wenn man denkt, boah, was ich alles entdecken kann und krass und so und das ist ja alles wirklich detailliert und hier die Struktur und dort und jenes, aber da geht es dann eher so um die Dokumentation der ganzen Geschichte und nicht um
wobei,
wie fühle ich mich dabei.
Genau, das stimmt. Ich war neulich hart überrascht und bin da ins Struggle gekommen. Vielleicht bin ich deswegen auch mit dem Thema jetzt gekommen. Wir waren ja vor ungefähr 2 Wochen mit Fotografie tut gut im Pace Museum.
Genau.
So. Und da habe ich mit dem Michael 60 Minuten, das kurz in Klammern, das Pace Museum ist ein Museum von JP Performance, von Jean-Pierre Krämer, der momentan, soweit ich weiß, reichweitenstärkste YouTube-Kanal zum Thema Autos, Tuning und so weiter und so fort. Ganz sympathischer Typ, man schaut ihm gerne zu. Ganz viele Leute interessieren sich gar nicht für Autos, die dazu gucken. Aber vor allen Dingen die Petrolheads und so sind da am Start. Und der hat in Dortmund ein Museum aufgemacht und seine Kontakte reichen bis ins Deutsche Automuseum, Porsche Museum und so. Das heißt, da stehen auch wirklich Autos, die für Menschen, die ansatzweise an der an dem Automobilkram interessiert sind, wirklich spannend sind. Da kommen Leute aus Österreich und keine Ahnung, ist total spannend, was wir da an Leuten gesehen haben. Und im Untergeschoss stehen aber noch so Autos aus der Community irgendwie, wo also jeder sagen kann, pass mal auf, ich habe hier ein Auto, das ist deswegen besonders, stell das mal ein paar Monate in dein Museum. So. Und dann habe ich festgestellt, da unten im Keller quasi, so wo die Autos aus der Community stehen, die sind natürlich irgendwie emotionaler. Wenn du dir vorstellst, dass unsere Hörerinnen und Hörer, das ich finde jetzt nicht so ein richtiges Beispiel, was man ausstellen könnte, Fotos vielleicht. Vielleicht Fotos. Das ist irgendwie näher dran. Da habe ich es durchaus geschafft, mit Schwarz-Weiß und Korn für mich eine Emotion zu fotografieren, die ich auch gespürt habe, während ich es gesehen habe. Oben war ich erst total verwirrt. Da gibt es noch 2 weitere Etagen. Die eine ist eher matt-schwarz von den Wänden her gehalten mit riesigen Fenstern. Die andere ist hellweiß und mit riesigen Fenstern. Da stand ich die ganze Zeit, habe fotografiert und merkte beim Fotografieren schon, boah, ey, hier muss ich aber hart realistisch bleiben, um die Emotion einzufangen. Und das habe ich noch nie erlebt, dass ich gedacht habe, ich muss sehr klar fotografieren, um die Emotion zu fangen. Bisher habe ich den Strukturen, Linien, Tatsachen eingefangen, aber keine Emotion. Und habe dann zu Hause auch noch am Laptop gesessen und gedacht, ey, was ist denn hier los? Wieso die farbigen Fotos? Wieso? Also ich kann damit drehen, wie ich will. Ich muss diese Bilder sehr realistisch übernehmen. Abgesehen davon, dass ich sie vielleicht teilweise überbelichte und den aufgesetzten Filter einfach drauf habe, der die Lichter ein bisschen leuchten lässt. Aber ansonsten funktioniert nichts, was dieses Bild verfremdet. Und nachher habe ich dann gedacht, ich muss nochmal hinfahren und mit der Lupe nochmal drauf schauen. Was wir die gemacht haben, ist, sie haben schon in der Ausstellung so viel draufgelegt an Emotionen, dass du mit der Kamera gar nicht mehr rausholen kannst. Also sie haben durch die Beleuchtung, durch das Spiel von den Farben mit den Wänden, mattschwarz, Neonlicht und so weiter und so fort, haben sie schon eine Situation erschaffen, die ähnlich vielleicht wie auf der Fotopia, da musste ich kurz dran denken, wenn du dich erinnerst, ne? Die hatten ja auch so eine ganz interessante Lichtstimmung, Container, Teppiche, das war ja alles irgendwie auch so eine ganz interessante, habe ich nie irgendwo vorher gesehen und danach wahrscheinlich auch nicht mehr. Die haben es vor Ort schon quasi gefiltert. Also es war schon so surreal vor Ort, dass ich mit der Kamera einfach nichts mehr machen konnte, außer das so mitzunehmen, wie sie es schon vorbereitet haben. Ja. War aber echt ein Prozess, das zu verstehen.
Genau, das ist spannend, so zu überlegen, okay, was will ich quasi an Emotionen reininterpretieren und was ist eigentlich schon da? Und genau, das halt sich zu überstrapazieren und zu sagen, okay, ich mache jetzt hier noch ganz viel drauf und mach's dann dadurch vielleicht kaputt.
So, genau.
Da hast du recht, ja.
Dadurch konnte ich mich im Keller bei den Community-Autos quasi durchaus, auch wenn die viel versucht haben mit Licht und so, da konnte ich mich aber echt reinfallen lassen zu sagen, nee, du bist jetzt schwarz-weiß, du hast einen geilen Lack, aber sorry. So. aber oben ging es nicht anders. Ja, muss ich mal in die FC laden. Ich habe die bisher nur bei Instagram. Wenn die Sendung hier oben ist, lade ich die auch, also sind die auch in der FC. Mhm. Das war eine interessante Geschichte. Aber als ich erklärt bekommen habe, das allererste Mal, da hatte ich schon eine Digitalkamera, muss ich sagen. Das war ein Spätzünder-Moment, weil es bei Analog ja auch immer so mitkommt, dieses ganze Korn-Ding und so. Ne? Als ich die Digitalkamera schon hatte und mir dann jemand, ich weiß gar nicht mehr, wer und wo das war, das mal nahegelegt hat, was ein Korn mit dem Bild macht und warum es absolut sinnvoll ist und nicht einfach nur eine Spielerei, ein Korn, eine Vignette, wenn sie nicht zu so heftig ist, wobei, wenn sie nicht so heftig ist, drauf geschissen, wenn sie geil ist, hause halt drauf. Ne? Was das alles mit dem Bild macht, ne? Ich meine, schauen wir zu Paul Ripke, der immer so kokettiert hat, ich kann irgendwie nicht fotografieren, weil er da alles für Sprüche gemacht hat. Mhm. Der Mann hat halt die WM fotografiert mit einer manuellen Leica und sie ständig verfokussiert, also verfokussiert, nicht fokussiert, ne? Sondern lag hier und da daneben. Und es gibt ganz viel Jocelyn, der einfach Fotos macht, die unfassbar spürbar sind, die aber ganz oft einen spannenden Fokus, fettes Korn, hartes Gegenlicht. Also diese Diffusion zu betreiben, mehr noch als der Diffusionsfilter sie betreiben kann und ein Foto so ein bisschen durch die Mangel zu nehmen, bis es, also es ist auch ein schmaler Grat. Also du rutschst halt irgendwann von der Emotion in Kitsch. Hm. Das passiert aber im wahren Leben auch. Also während wir vielleicht mit einer Flasche Whisky da sitzen und über Liebe philosophieren, ist vielleicht das Wort, also den Satz, den ich gerade gesagt habe, manchen schon zu viel. Da steckst du ja nicht drin, wer wie weit was ertragen kann. Ne? Aber ich persönlich bin gerade hart auf der Reise, immer mehr in Richtung einer etwas spürbareren Fotografie zu kommen. Insbesondere, wenn ich denn dann mal wieder auf Menschen treffe, was ja nicht ständig passiert. Weil da hatte ich kurz bevor ich den Schritt gegangen bin, jetzt nochmal diesen einen Shooting-Moment, der war etwas frustran, weil mein Gegenüber in einer ganz interessanten Stimmung kam. Wir uns aber vorher nicht kannten, das heißt, ich wusste nicht genau, wie tief kann ich da reingehen, und durch dieses Nicht-Kennen und durch einen engen Zeitfaktor und das Problem, dass andere Leute dabei sind, konnten wir nicht so weit connecten, als dass die Bilder wirklich so emotional geworden sind. Mhm. Ich finde sie zwar cool, aber ihr haben sie gar nicht gefallen, weil sie eher in der Situation Kontrast hätte haben wollen, so ein Lächeln oder so. Mhm. Das heißt, da ist auf vielen Ebenen was aneinander vorbeigelaufen, aber vielleicht genau deswegen bin ich super gespannt in diesem Prozess jetzt, wenn dann wieder ein Mensch vor meine Kamera kommt mit ein bisschen Zeit, wie das dann so wird.
Mhm. Aber das ist gerade bei der Menschenfotografie, glaube ich, sowieso immer spannend, dann die eigenen Emotionen, die man ausdrücken will, mit den Emotionen der Person, die man fotografiert, irgendwie auch zu matchen. Mhm. Und dann natürlich auch nochmal die Geschichte mit dem Spiegel. Will ich denn überhaupt, dass die Emotionen, die ich habe, im Bild sichtbar sind? Also wie bewusst ist mir das überhaupt so? Und wenn ich dann merke, ach krass, ich fühle mich jetzt gerade so und so, aber will ich das eigentlich nach außen geben? So, dann zeige ich die Fotos.
Das ist eine andere Frage.
Dann zeige ich die Fotos lieber nicht, oder ich fotografiere bewusst so, dass die Emotion gar nicht drin ist, weil ich vielleicht Angst davor habe. Das sind ja auch so Punkte, die man halt überlegen kann. Warum fotografieren so viele realistisch mit Linien und Strukturen, ohne diese Emotionen da reinzupacken? So, warum ist das so? Weil sie sich ihrer Emotionen nicht bewusst sind, oder weil sie nicht wissen, wie es geht, oder weil sie einfach auch Angst davor haben, dass man die Emotion sieht? Dass man sieht, dass man verletzlich ist, dass man.
Ja, klar. Naja. Es gibt auch die Fotografinnen, den Fotografen, die das als Hobby sehen, als die visuelle Modellbauplatte, wo ich dann, das ist nicht despektierlich gemeint, das ist einfach nur ganz anders, als ich daran gehe, die dann eine Linie und eine Form und ein Licht und das alles gestalten wollen und so, das ist auch völlig in Ordnung, das ist gar nicht die Frage, nur es gibt halt auch sehr, sehr viele, die sich eigentlich, das ist mal die Frage mit dem Spiegel aus der letzten Woche, wünschen würden, noch viel mehr aus dem, was sie sich so erträumen, mit in die Fotos zu nehmen. Also ich weiß nicht, wie du so den Alltag lebst, aber jetzt ist der Frühling da, du Auto ist ein Autoradio. Du fährst mit der Bahn, völlig egal, nimmst dir Stöpsel in die Ohren und siehst in der Bahn Dinge, die passieren oder läufst dann, kommst dann in Köln an und weißt, der Falk sitzt da irgendwo auf dem Bier, bevor wir zur FC gehen und dann läufst du so durch die Stadt. Also für mich wird mit Stöpseln auf den Ohren aus der Welt dann so ein kleines Musikvideo. Mhm. Ja, und das gehört auch dazu, die Welt achtsam wahrzunehmen und der Welt immer so ein bisschen eine Besonderheit zu geben. Mhm. Und wenn du dir die richtige Musik auf die Ohren machst, gezielt und läufst durch diese Welt, die du vielleicht gar nicht so gut kennst, das öffnet voll das Gehirn und öffnet für Emotionen und so. Wenn dich all sowas nicht interessiert und du generell sehr, sehr verschlossener Mensch bist und auch nicht Lust hast, was daran zu ändern, dann ist das natürlich nicht deine Sendung. Dann ist aber auch die Frage, ob zwischen Blende und Zeit eine Sendung ist. Und wenn du es trotzdem hörst und interessant findest, ist vielleicht die Frage, ob es vielleicht deine Sendung werden könnte. Ne? Weil wenn dich das alles nicht interessiert, dann bist du wahrscheinlich eher bei Blende und Zeit, richtig. So, den betreiben wir nicht, den gibt es aber hundertfach. Das, ich will keinen wegschicken hier, nur ich möchte einfach sagen, wer jetzt schon hier dabei ist, der hat wahrscheinlich ein Grundverständnis dafür.
Genau, die anderen sind nicht mehr da.
Ja. Morgen kommt, hört keiner mehr zu. Ja, mein Kaffee ist leer, Lars, wir müssen aufhören.
Wollte ich gerade sagen, meine auch. Ich brauche einen neuen.
Ja, ich bin gespannt, was ihr dazu denkt und hört und sagt und so.
Genau, vielen Dank für das spannende Thema, lieber Falk.
Genau. Achso, ja, du, das hat
naja,
das Leben ich mein, gebracht das, irgendwie.
Ja, aber das sind ja dann immer Dinge, die man nicht so auf dem Schirm hat, meistens. Irgendwie.
Ja, also.
Viel anderes das heißt, ist wichtiger und die eigenen Emotionen, die fallen dann manchmal so ein bisschen hinten runter.
Ja, und wenn die mal nicht die Basis für alles sind, ne? Das ist das, was ich wirklich schlimm finde. Ob das jetzt junge Eltern sind, junge Manager sind, alle möglichen Menschen sind, die mir erzählen, dass ihre Rolle gerade nichts hergibt, die dann sich selber vergessen, das ist eine Riesenkatastrophe, weil das eigene Gefühl ist die Basis für alles, ist die Basis für eine gewisse Resilienz, um auch Krisen zu bestehen, ist die Basis für Beziehungen. Und was passiert, wenn die Menschen nur noch für die anderen leben? In Beziehungen wird es schwierig, in Krisen erst recht. So, ne? Also, ja. Ja. Wort zum Sonntag zum Schluss. Ja. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche noch, euch da draußen auch und freue mich auf die nächste Sendung.
Genau, wir hören uns am Sonntag, ihr Lieben. Bis dahin, tschüss. Tschüss.